Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und den Blick auf ganz besondere Ratgeber, die einem nämlich das Schreiben beibringen wollen oder sollen. Gibt es natürlich schon ewig, aber in unseren jüngsten kreativen Zeiten mit Fanfiction und Self-Publishing hat das Genre aktuellen Schwung bekommen. Wir schauen uns solche neueren, modernen Schreibratgeber an. Willkommen zur Lesart. Heute wollen wir uns neuere Schreibratgeber anschauen. Kurse für kreatives Schreiben boomen. In den USA ging das schon in den 1930er Jahren los und seither gibt es die entsprechenden Bücher und immer wieder neue, gerade jetzt auch, wodurch das Internet, Stichwort Fanfiction, so viele Menschen sich trauen, selber zu schreiben. Wir haben unseren Autor Stefan Mesch gebeten, neuere solcher Schreibratgeber zu prüfen. Er selbst hat an der Schreibschule Hildesheim studiert, hat später dort unterrichtet, leitet weiterhin Schreibworkshops und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Mesch.
Hallo.
Sie haben sich durch eine ganze Reihe dieser Bücher gegraben. 4 Favoriten sind übrig geblieben. Wenn ich mich jetzt, Herr Mesch, irgendwie für das Thema Schreiben interessiere, aber nicht so recht weiterkomme, was wäre da das erste Buch, das Sie mir in die Hand drücken würden?
Also mein aktueller Lieblingsschreibratgeber heißt Schund schreiben von Regina Maas. Regina Maas sagt, schreib, was du selber gern liest. Weil wenn dich das interessiert, dann kannst du uns besser mitreißen. Regina Maas, die schreibt selber so Urban Fantasy und schwule Romanzen. Urban Fantasy, das ist ja so unsere Alltagswelt, die trifft auf Magie und oft gibt's dann so sexy Vampire. Also sie kommt aus dieser Self-Publishing und Fanfiction-Ecke und ihr Buch Schund schreiben, das ist ganz locker, witzig, begeisternd und sagt, versuch's halt mal. Also lass dich nicht entmutigen. Sie hat ganz konkrete so Schreibübungen. Es ist praxistauglich, es ist ganz pragmatisch. Und ich mag, dass Leute, die so kommerziell schreiben wie sie, dass die oft denken wie bei einer Party, also wie so GastgeberInnen. Mhm. Also Bücher sollen einladen. Und was brauche ich, dass Leute gern Zeit verbringen in meiner Sprache und ja, bei ihr auch in meinem Produkt.
Aber das heißt auch, da gibt es richtige Regeln. Also da kriegt man schon richtig was beigebracht, ja?
Absolut, ja. Bei mir war das im Studium so, dass wir vor allem über Stil gesprochen haben. Also wie findet mein Text die beste Wortwahl? Was muss ich tun, damit jedes Wort überlegt wirkt und dringlich und zwingend? Aber so Schreibratgeber, die schauen auch nochmal sehr auf Spannung und auf Unterhaltsamkeit und auf diese ganzen Genres. Das ist formelhaft. Also wie wird die erste Szene möglichst intensiv oder meine Figur macht eine Wandlung, aber wie ist das jetzt bei Romanzen? Wenn ich 2 Figuren habe, wie verflechte ich da 2 Wandlungen ineinander? Und das ist diese Regelpoetik und die hilft aber. Weil wenn ich die Regel kenne, dann kann ich halt mit denen spielen.
Was lese ich, Herr Mesch, wenn ich selbst gar kein eigenes Schreibprojekt dazu habe, aber mal so einen Überblick haben will?
Ah, da habe ich das Buch Storytelling gemocht. Das ist ein Theoriebuch, aber Storytelling hat jetzt auch eine 2. Auflage und die hat auch einen Praxisteil. Also das ist ein Buch, das mal so richtig sortiert und ordnet und aufräumt. Storytelling, 2. Auflage von Joachim Feldmann. Da geht es um aktuelle Fragen. Zum Beispiel, wenn ich in einem Videospiel in meinem Tempo frei rumlaufen kann, in meine ganz eigene Richtung, wie gibt's dann da trotzdem einen guten Erzählrhythmus? Aber es geht auch halt wirklich klassisch um Aristoteles, ums bürgerliche Trauerspiel. Joachim Friedmann gibt mir die Namen und die Begriffe und diese ganzen Schlagworte, den ganzen Werkzeugkasten von Erzähltheorie. Und diese Instrumente, das wird hier mal ganz anschaulich und griffig vor uns ausgebreitet, so richtig.
Aber weil Sie sagen Aristoteles, da fällt mir noch so ein, wie war das nochmal mit den 5 Akten, Exposition, dann Weiterentwicklung bis hin zur Katharsis, also so 5 Schritte wie im klassischen Drama, ist das sozusagen auch weiterhin aktuell fürs Schreiben?
Ja, absolut. Ich war da auch ganz lange durcheinander, weil manche Leute sagen 5, andere sagen 4. Dann gibt es bei Drehbüchern dieses, du machst einen kurzen Start und einen kurzen Schluss und in der Mitte gibt es einen Hauptteil. Mhm. Und da gibt es aber nochmal eine Mitte, wo ein Wendepunkt ist. Und dann war ich immer so, heißt das dann, es sind 3 Akte oder 4 oder 5. Und es macht so Spaß, das halt endlich mal wirklich nebeneinander zu sehen. Zu sagen, nee, das gibt schon alles und hier ist es aufgeführt. Was mir auch an dem Buch voll geholfen hat, war, dass ich entwickle meine Texte aus Figuren raus. Also Figuren sind bei mir der Anfang. Und er sagt jetzt aber, man kann ja auch zum Beispiel mal an einem Ort starten. Und sein Beispiel dafür ist die Serie Lost über diese geheimnisvolle Insel. Und das ist dann nicht Character-driven, sondern das Wort ist Arena-driven, also Arena. Und dieses Arena ist ein neues Wort für mich. Weil wenn ich jetzt bei jeder Erzählwelt mitdenke, ach so, das ist eine Arena, dann habe ich gleich ganz andere Ideen. Also es ist wirklich nur ein Wort, aber so hilft jede Begrifflichkeit in diesen Büchern oft, eine Geschichte nochmal ganz anders zu sehen. sehen.
Eine neuere Frage, die immer mal wieder auftaucht und über die auch heftig und erbittert gestritten wird, ist ja die, ob man eigentlich überzeugend über Figuren schreiben kann, noch die einen ganz anderen Erfahrungshintergrund haben als man selbst. Also einfaches Beispiel, darf ich als Mann einen Text aus Sicht einer Frau schreiben oder die Perspektive eines schwarzen Menschen einnehmen, wenn ich weiß bin? Sie haben da, Herr Mesch, einen englischsprachigen Titel mitgebracht, gleich im Titel hört man es schon, Writing an Identity Not Your Own von einem Autor namens Alex Tamblador. Also einfach gefragt, geht das? Identitäten plausibel machen, die nicht meine eigene sind? Was sagt der Alex Tamblador dazu?
Es ist die Alex Tamblador, aber dazu muss man sie halt fragen. Das ist, aber das ist das Video in dem Buch, dass sie einfach sagt, fragt halt. Also ich habe gelernt, wenn ich sage, sie war Sklavin, dann ist was mit ihr passiert. Nämlich jemand hat sie versklavt, aber ich mache das dann zu ihrer Identität. Sie ist Sklavin, Punkt. Aber wenn ich markieren will, Moment, warum wurde hier jemand versklavt? Was ist da eigentlich los? Dann sage ich besser, sie wurde versklavt. Sie ist eine Versklavte. Und diese Autorin hier, Alex Tamblador, sagt, frag die Leute, wenn du nicht trans bist und Geschichten erfinden willst mit Transleuten, dann liest doch erstmal 100 Bücher von Transautorinnen. Das kann nicht schaden. Mhm. Und der Begriff ist Own Voices, eigene Stimmen, also geschrieben von Leuten aus erster Hand, weil die wissen mehr über sich selber. Und darf ich dann trotzdem erfinden, was ich will? Ja klar, nur will ich das? Also wer über New York schreibt oder über Paris, der sagt ja oft ganz stolz, boah, da war ich auch schon mal vor Ort. Mhm. Und darum, wenn ich jetzt über Frauen schreibe, will ich klar vorher Frauen fragen. Und bevor es gedruckt wird, lohnt es sich dann auch halt nochmal zu fragen, was übersieht mein Text? Was siehst du da, was ich vielleicht nicht sehe? Mhm. Deshalb das Buch heißt Writing an Identity Not Your Own. Und es sagt nicht, du darfst das nicht. Aber irgendwelche Aussagen treffen über Gruppen, deren Welten ich nicht richtig kenne, wer hat da was davon? Also für mich ist das peinlich. Und für die Gruppen ist es halt im schlimmsten Fall ein Schlag ins Gesicht.
Und dann empfehlen Sie noch ein Buch, das sich nicht um kreatives Schreiben dreht, Herr Mesch, sondern um therapeutisches Schreiben, um kreativen Selbstausdruck. Was bedeutet das denn?
Das war ganz lange an meiner Schreibschule so wichtig, dass wir gesagt haben, nee, wir machen kreatives Schreiben, nicht dieses therapeutische Schreiben. Das ist ein Buch, das heißt Lautstark sein. Das ist von einer Psychotherapeutin, die aber auch auf Poetry Slams auftritt. Kreatives Schreiben ist fürs Publikum und therapeutisches Schreiben ist aber für mich selber. Und erst habe ich gedacht, sie zeigt jetzt, was ist gut am Tagebuchschreiben, was ist gut an Textwerkstätten, wo jeder den Text vorliest, wie hilft dir Musik oder Töpfern oder Tanzen oder Mode oder Kunst therapeutisch. Das wird in diesem Buch Lautstark sein, auch alles ganz gut erklärt. Aber das Tolle ist, dass es viel grundsätzlicher zeigt, dir selber geht es besser, wenn du gesehen und verstanden wirst. Und dazu nimm dir deinen kreativen Selbstausdruck. Dann weißt du besser, was du willst. Und dann sagst du mehr und dann wirst du auch besser gehört. Lautstark sein. Das ist eine ganz wichtige, plausible Ermutigung. Und das macht dann ja auch die eigenen kreativen und kommerziellen Texte besser.
Was wäre denn so die wichtigste Botschaft, die Sie jetzt aus diesen aktuellen Schreibratgebern mitgenommen haben? Was war so der überraschendste Ratschlag vielleicht auch?
Ich glaube, es macht immer voll Spaß, den Rhythmus und die Strukturen zu sehen. Für mich war neu, dass gesagt wurde, ab der Mitte von einer Geschichte gibt's oft eine Party, weil da viele Figuren viel voneinander erfahren können. Und seit ich das weiß, gibt's jetzt ständig Bücher und Serien, wo ich denke, die Halbzeit, da ist sie, die große Party, Überraschung. Und ich lese gerade einen Schreibratgeber über Witze. Und da soll man immer starten mit der Frage, was ist absurd? Und absurd, das ist so ein Wort, an das ich beim Schreiben und beim witzigen Schreiben jetzt noch nie, also jetzt besonders, ich hätte sich gedacht, absurd ist der Schlüssel, der alles aufmacht. Aber das hilft extrem. Also so, was ist absurd an der Lesart? Da finde ich so, wer so super gern Buchstaben anguckt, also wer Gedrucktes mag, hier ist unsere Radiosendung, wo eine gesprochene Sendung halt ist, wo es einfach keinen Buchstaben zum Angucken gibt. Das ist jetzt noch nicht kein toller Witz, aber für mich so zu denken, ist erstmal total fruchtbar. Also dieses eine Wort absurd, was ist absurd an jeder Figur, am Ort, am Konflikt, das ist jetzt für mich ein neues Denkwerkzeug beim Schreiben.
Also ich erinnere mich noch dran, wie ich mal in jungen Jahren Sid Field gelesen habe. Das war so der Guru, der Drehbuchschreiber. Oder so, hab dann selber dilettiert und hab das Buch dann aber nie wieder in die Hand genommen. Ich meine, wenn ich jetzt selbst gar nicht unbedingt ein Buch schreiben will, lohnt sich der Blick in diese Schreibratgeber trotzdem für mich? Also so als Lektüre auch, da kann man da was draus mitnehmen?
Ja, voll. Ich finde halt wirklich, wir sind heute so, wir sehen so viele Serien und so und wir haben ja ein Gefühl dafür, wie Sachen gemacht sind. Und wie gesagt, je besser man die Regeln kennt, desto schneller kann man auch sehen, ah, interessant, die sollten jetzt eigentlich das tun und stattdessen machen sie das. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, nee, das nimmt uns den Zauber, wir wollen das alles sehen. Aber ich finde, das ist so ähnlich, wie es macht ja auch Spaß, irgendwie sich über Lebensmittel zu informieren, wenn man gerne kocht. Aber ich koche jetzt nie. Und trotzdem finde ich es interessant zu wissen, was es für Zutaten gibt. Also das ist ja kein Essen, tun wir ja trotzdem alle.
Aktuelle Schreibratgeber Stefan Misch hat uns ins Bild gesetzt. Ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Marie hier aus Schellkrippen und ich habe gerade Mädchen namens Güllau Teil 1 gelesen von Sabine Bohlmann. In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Güllau, das mit ihrem Vater in ein Haus in der Nähe vom Wald zieht. Und das Mädchen erbt auch einen Wald von der Großtante. Willow erkundet den Wald und findet ein kleines Häuschen auf einer Lichtung. Sie erkundet das Haus und stellt fest, dass sie Hexenkräfte hat. Doch sie muss noch 3 weitere Hexen finden und sie wird die ganze Zeit von ihrem Krafttier Rufus begleitet. Er ist ein Fuchs. Mehr verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall ist ein Mädchen namens Willow Teil 1 ein sehr spannendes Buch und sehr geeignet für Kinder ab 6.
Im fränkischen Schellkrippen haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen und alle zusammen haben mächtig unseren Altersschnitt gesenkt. Finden wir prima. Auch Marie Hee ist das zu verdanken, die uns ein Mädchen namens Willow empfiehlt. Den ersten Band der Erfolgsreihe von Sabine Bohlmann für Kinder ab 6 Jahren, wie gehört. Erschien im Planet Thienemann Verlag, die 256 Seiten kosten 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit neuer Literatur aus den USA von Ben Shattuck. Er ist Jahrgang 1984 Pulitzer-Preis geehrt für seine Short Stories. Sein letztes Buch, Die Geschichte des Klangs, wurde jüngst prominent verfilmt mit Paul Mescal in der Hauptrolle. Bei uns ist Ben Shattuck noch nicht so bekannt. Das wird sich hoffentlich und endlich ändern mit seinem neuesten Buch jetzt, das auf Deutsch erschienen ist, Eine Geschichte der Sehnsucht. Unsere Kritikerin im Studio ist Manuela Reichert. Hallo.
Guten Morgen.
Ben Shattuck wird berühmt für seine Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart in seinen Geschichten. Er geht gerne durch die Epochen. Ist das jetzt wieder so?
Ja, das ist wieder so. Also erstmal muss man natürlich sagen, man ist doch sofort ganz neugierig. Man hat eine Geschichte der Sehnsucht, fängt man sofort sehnsüchtig die Lektüre an und hat so die Vorstellung, jetzt kriege ich so einen Wälzer, irgendwie sowas von bis dahin. Das hier ist ein ganz schmaler Band, der aber sehr gewichtig ist. Und ja, es sind wieder 2 historisch ganz unterschiedlich verortete Geschichten, die uns da erzählt werden. Und das eine spielt 1796 und das andere dann so 200 Jahre später.
Was genau trägt sich zu in der ersten? Also das sind über im 18. Jahrhundert, habe ich schon gespickt, Nantucket,
1796, genau, ja. Da lernen wir eine bisschen traurige Frau kennen, eine Witwe, die da mit ihrem Sohn lebt, eben auf dieser etwas unwirklichen Insel Nantucket. Und die kriegt Besuch von einer Jugendliebe. So, der kommt aber nicht alleine, sondern mit seiner Frau. Offenbar hat sie schon sehr, sehr lange auf ihn gewartet. Sie ist dahin, weil sie einen Mann geheiratet hat, der von dort stammte. Und nun lebt sie da und der Mann ist tot. Und jetzt kommt diese Jugendliebe. Und es ist die Geschichte einer Nacht. Die beiden sitzen da und erinnern sich. Und der Sohn weiß nicht so genau, was das eigentlich ist, was die da machen, und fragt dann seine Mutter, was das denn für ein Mann ist. Und dann antwortet sie ihm, was du hier siehst, ist ein Beispiel für Reue. 2 Menschen, die hätten heiraten können, es aber infolge von Umständen, auf die sie keinen Einfluss hatten, nicht getan haben. Also die Sehnsucht ist geblieben, aber die Wirklichkeit war eine andere. Das ist die erste Geschichte. Am nächsten Morgen ist dieser Mann mit seiner Frau verschwunden und lässt ein kleines Bildchen zurück. Offenbar ein ganz besonders schönes, auf dem ein Rotkehlchen zu sehen ist. Punkt, Schnitt. Und dann 200 Jahre später.
Und dann vermute ich, dass dieses Bild eine Rolle spielt?
Das Bild spielt eine Rolle, aber ganz am Ende erst. Erstmal lernen wir da einen jungen Mann kennen, der hat gerade sein Kunststudium beendet, ist in der Wohnung in dem Haus seiner Großmutter. Das soll leergeräumt werden, verkauft werden. Die Großmutter ist irgendwie ins Heim gekommen, weil sie nicht mehr alleine leben konnte. Er will da jetzt sein und malen und stellt relativ schnell fest, ist irgendwie nicht so einfach, so alleine da zu sein. Ist auch kein schönes Wetter, ungefähr so wie hier wahrscheinlich gerade. Und er lernt dann die Kuratorin des Heimatmuseums kennen, weil er nämlich einen ganz besonderen Gegenstand gefunden hat und gedacht hat, oh, was ist das denn im Kamin, so ein komisches Ding, er kann sich das gar nicht erklären. Und was ist es? Die Kuratorin guckt ihn dann an, lacht ein bisschen und sagt, ah, oh, das ist ein alter Dildo.
Wie jetzt ein Dildo? Hopsa. Bisschen anstößiges Motiv für amerikanischen Autoren.
Es ist ein alter Dildo.
Was wird daraus gemacht?
Ja, das ist, und zwar, das fand ich irgendwie besonders schön, weil die Männer da jahrelang auf Walfang waren, hat man dann irgendwie gedacht, die Frauen brauchen ja irgendwas und diese Dinger hießen dann, es ist daheim. Und sie erzählt dann diese Kuratorin, dass sie gerne mal eine Ausstellung machen wollte, weil es ist überhaupt nichts Besonderes. Sie hat davon Dutzende von diesen Dingern. Also es war irgendwie verbreitet, ja, was man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Andererseits, ja, macht es doch sofort Sinn. Und darüber kommt er dann mit dieser Kuratorin ins Gespräch. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ihr Mann war ein bedeutender Maler. Und ganz am Ende taucht dann dieses Rotkehlchenbild wieder auf.
Gut, diese Pointe, die wollen Sie uns wahrscheinlich jetzt nicht verraten, Frau Reichert. Was ist aber nun das so Besondere an dieser Art des Erzählens von Ben Shattuck? Ist es sein Stil, sein Ton? Warum liest man das, so wie ich, so gern?
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand geschrieben hat, ja, das kommt einem doch so vor, als würden jetzt aus diesen Geschichten so große Romane werden können. Nein, es sind eben keine großen Romane, sondern es ist eine unglaublich verdichtete Sprache. Und diese Geschichten bannen einen deswegen so, weil im Kopf natürlich sofort ein großer Roman entsteht. Aber er braucht eben nur wenige Seiten, wenn man so will. Also er ist wirklich ein Meister. In der Verlagsankündigung hieß es der filigranen Seelenerkundung. Das finde ich ist ein schöner Begriff. Und das ist es. Und diese Figuren werden nicht sozusagen ausgebreitet, sondern man wie auch wie ein Bild, ne? Also so, sie werden so getupft und das ist unglaublich schön und die Verbindungen sind schön und er kommt über diese Zeiten, geht er hinweg und man hat das Gefühl am Ende, ja, da habe ich jetzt Menschen kennengelernt, die von Sehnsucht, ja, letztlich getrieben waren und diese Sehnsucht ist dann auch ein Gefühl, was über die Jahrhunderte hinweg geht. Und das ist eine wirklich berührende Lektüre, weil es so, ja, es ist so ein bisschen so wie traurige Gefühle, die da vibrieren zwischen den Zeilen. Also es ist, finde ich, eine große literarische Kunst, die er beherrscht.
Dankeschön. Manuela Reichert über eine Geschichte der Sehnsucht, das neue Buch von Ben Shattuck, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag. Wenn Sie den Namen nicht so richtig verstehen, Shattuck schreibt sich SHDNA-T und dann UCK, wenn Sie ihn googeln. Jetzt im Hansa Verlag veröffentlicht, übersetzt von Dirk van Gunsteren, 80 Seiten, kosten 18 Euro. Und mehr dazu wie immer nachzulesen, nachzuhören online auf deutschlandfunkkultur.de oder auch in der DLF App, die Lesart am Freitag, unserem Krimitag, immer mit der hauseigenen Bestenliste für jeden Monat und neu eingestiegen jetzt im Januar ein Autor, der mit Fantasy-Literatur bekannt geworden ist, Robert Jackson Bennett. Zwei Trilogien des US-Amerikaners sind auch auf Deutsch erschienen. Jetzt gibt es einen neuen Roman, The Tainted Cup, der von außen auch nach Fantasy aussieht, mit Farbschnitt und geheimnisvollen Pflanzen auf dem Cover. Aber es ist viel mehr, wie uns jetzt Kolja Mensing entschlüsselt, unser Jury-Sprecher auch. Er ist von dieser Tainted Cup, dieser Tasse, sehr angetan.
Neue Krimis.
Also ich bin eigentlich kein Freund von so breit auserzählten, drastischen Morden, aber ich muss schon sagen, dass mir dieser Tatort ein gewisses Vergnügen bereitet hat. Wir befinden uns in der Villa einer adligen Familie im Kanton Darretana am Rand eines gewaltigen Imperiums. Und hier in dieser Villa ist ein hoher Offizier auf ziemlich originelle Weise ums Leben gekommen. Über Nacht ist ein ganzer Baum in seinem Körper gewachsen und hat ihn in einzelne Teile zerrissen, die jetzt wie so bizarr geformte Früchte in den Ästen und Zweigen hängen. Was ist hier passiert? Die Ermittlerin Anna Dolabra und ihr Assistent Dinios Kohl vermuten ziemlich schnell einen größeren Zusammenhang. Das Imperium steht unter Druck. Die tödlichen Pflanzenangriffe, von denen es einige mehr gibt, sind nur ein Teil des Problems. Mich hat The Tainted Cup interessiert, weil Robert Jackson Bennett hier zwei Genres zusammenbringt, die sonst nicht so ganz viel miteinander zu tun haben: Fantasy und Thriller. Der Fantasy-Anteil ist klar zu erkennen, ein mittelalterlich anmutendes Großreich mit einer bizarren Wissenskultur, zu der in diesem Fall vor allem so alchemistisch-pharmazeutische Praktiken gehören, die natürlich auch bei dem malerischen Mord am Anfang des Romans eine Rolle spielen. Das Opfer ist offenbar von einem seuchenartigen Erreger vergiftet worden, der bereits einen ganzen Kanton des Imperiums verwüstet hat. Für meinen Geschmack übertreiben Fantasy-Autoren es ziemlich oft mit diesem Worldbuilding und ich fand es darum spannend zu sehen, wie die Handlung von The Tainted Cup sofort durch die Krimi-Struktur Geschwindigkeit aufnimmt. Also mit der klassischen Frage nach Motiv und Täter, wer hat eigentlich ein Interesse daran, die Suche nach einem Wirkstoff gegen diese tödliche Epidemie im Imperium zu verhindern und wer profitiert eigentlich von den wüsten Landschaften, die der Erreger hinterlässt? The Tainted Cup ist natürlich ein ideales Buchprodukt, weil hier gleich zwei Zielgruppen gleichzeitig bedient werden, die Fantasy-Fans und die Krimi-Fans. Dass dieser Krimi aber auf unserer besten Liste steht, hat aus meiner Sicht einen ganz anderen Grund. Für mich ist The Tainted Cup so ein kleines Lehrstück, das zeigt, dass Genres nicht einfach nur Kategorien auf dem Buchmarkt sind, sondern dass Genres unterschiedliche Wege beschreiben, die Realität zu lesen. Robert Jackson Bennett erzählt mit seinem Imperium, den Adelsintrigen und dem tödlichen Virus nämlich auch eine Geschichte über rücksichtslose Bodenspekulation, über Plutokratie und über Biopolitik vor dem Hintergrund globaler Epidemien. Und für mich klingt das alles leider gar nicht so fantastisch, sondern ziemlich echt.
The Tainted Cup, der Roman von Robert Jackson Bennett, jetzt im Adrian und Wimmel Buchverlag auf Deutsch erschienen mit 416 Seiten für rund 17 Euro, übersetzt von Jakob und Carla Schmidt. Im Januar neu auf Platz 3 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Vollständig finden Sie sie in der Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de, /Krimi-Bestenliste. So, und wenn Sie noch weitere Fragen zu Robert Jackson Bennett, seinem Roman oder allgemein zu Krimis haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradiokultur.de. Niemals vergessen. Das waren die Worte, die wir diese Woche oft gehört haben zum Gedenken an den Holocaust. Aber sie sind immer noch so wichtig, jetzt wo es nur noch wenige letzte Überlebende gibt. Umso wertvoller ist weiterhin die schriftliche Zeugenschaft. Und hier ist in Österreich, in Innsbruck, ein bedeutender Fund aufgetaucht. Schriften, Gedichte einer jüdischen Frau, die nur mit viel Glück der Deportation in die Vernichtungslager entgangen ist. Leocadia Justmann heißt sie. Und dass wir nun über 80 Jahre später von ihr wissen, verdankt sich einem Forschungsprojekt, das Dominik Makel vorangetrieben hat und leitet, Professor für Hebräische Bibel und Altes Testament, aber auch in der Holocaust-Forschung aktiv. Er ist in Innsbruck am Telefon. Guten Tag, Herr Makel.
Guten Tag, Herr Scholl.
Erzählen Sie uns von dieser Überlebenden, Leocadia Justmann. Wer war diese Frau? Ursprünglich kam sie aus Polen.
Ja, Leocadia Justmann ist 1922 geboren. 1939 ist sie also eine 17-jährige Gymnasiastin in Łódź, als das Deutsche Reich Polen überfällt. Und da beginnt die dramatische Fluchtgeschichte. Mit ihren Eltern kommt sie ins Warschauer Ghetto, aber von dort entkommt sie mit falschen Papieren. Und für ein Jahr lang lebt die Familie in relativer Ruhe in der kleinen Stadt Goschkowice, bis dann am 16. Oktober 1942 die dortige jüdische Bevölkerung nach Treblinka deportiert wird. Dabei geht Leocadias Mutter Sophia anstelle ihrer Tochter auf den Transport. Die Leocadia bleibt mit ihrem Vater Jakob zurück in der Kleinstadt. Und im Ghetto von Piotrków dann erwirbt ihr Vater falsche Dokumente, mit denen die beiden nach München fahren, dann nach Seefeld in Tirol und von dort nach Innsbruck, wo die beiden ein Jahr lang arbeiten, aber dann im März 1944 von der Gestapo verhaftet werden.
Und dann wird sie von der Gestapo verhört, misshandelt, aber nicht deportiert. Und das ist eigentlich ja das Überraschende. Wie hat Leocadia Justmann nach ihrer Verhaftung überlebt? Wieso konnte sie entkommen?
Da beginnt der wundersame Teil tatsächlich der Geschichte. Im Gefängnis, im Innsbrucker Polizeigefängnis, lernen Leocadia und ihre Freundin Marisha den Gefängnisdirektor Wolfgang Neuschmidt kennen. Und er beginnt Mitleid mit den beiden zu haben Und gemeinsam mit 4 weiteren Polizisten beschützt er die beiden vor der Gestapo im Polizeigefängnis und verhindert ihre Deportation nach Auschwitz und warnt sogar die beiden dann zuletzt im Januar 1945, weil sie den letzten Transport nicht verhindern können, sodass die beiden aus dem Gefängnis ausbrechen. Nach dem Ausbruch bekommen sie vom Polizisten Anton Dietz gefälschte Dokumente, mit denen sie nach Zell am See und dann nach Lofer im salzburgischen Land reisen können, wo sie das Kriegsende auch überleben. Mhm. Nach dem Krieg kehrte Justmann zurück nach Innsbruck, schrieb die Erinnerungen auf Polnisch nieder, nach der Emigration nach New York dann eine englische Fassung, die vor einem Jahr dann endlich auf Deutsch erscheinen konnte.
Und nun sind 15 Gedichte von ihr aufgetaucht. In welcher Form?
Ja, die Innsbrucker Historiker Nikolaus Hagen und Nico Hofinger haben die Gedichte in Archiven in New York und Washington D.C. ausgegraben in Online-Recherchen. Justmann war zwar keine Autorin im üblichen Sinn, aber offensichtlich von Literatur begeistert und hat sogar auf Deutsch Gedichte geschrieben. Das ist etwas am erstaunlichsten, dass sie solche Sprachkompetenz erwerben konnte. 6 der Gedichte wurden 1944 im Gefängnis in Innsbruck geschrieben. Zuerst an die Wand, dann in ein Notizbüchlein, das der Direktor Neuschmidt ihr gegeben hat. Und die letzten Gedichte dann in Lofer, um das Kriegsende. Das letzte Gedicht ist ein Friedensgedicht unter dem Titel Menschheit erwache.
Und was sind das nun für Gedichte? Was schreibt Leocadia Justmann in diesen Versen? Wie würden Sie das charakterisieren, Herr Martel?
Ich glaube, im Wesentlichen sind das Überlebensgedichte. Im Gefängnis schreibt Justmann in Todesangst. Da kämpft sie gegen die eigene Verzweiflung um Hoffnung und Lebensmut. Deshalb sind die Gedichte auch so beeindruckend, weil sie aus dieser existenziellen Gefahr herausgeschrieben sind. Sie schreiben gegen den Krieg an, gegen die Verfolgung, aber sie vermitteln auch Hoffnung auf Frieden. Justmann zieht da Kraft aus der Erinnerung an ihre Mutter, an ihren Vater und auch aus dem Glauben an Gott.
Planen Sie denn, diese Gedichte zu veröffentlichen?
Ja, wir denken dran, diese 15 in deutscher Sprache geschriebenen Gedichte gemeinsam mit Justmanns polnischen Gedichten herauszugeben. Dafür arbeiten wir mit dem Drakel-Herausgeber Eberhard Sauermann und mit der Übersetzerin Joanna Jemska in Wien zusammen. Wir hoffen natürlich auf das Interesse eines sehr guten Verlages.
Sie haben, Herr Martel, vorhin schon nebenbei das Buch erwähnt, das Leocadia Justmann selbst geschrieben hat. Das ist im letzten Jahr auf Deutsch erschienen unter dem Titel Brechen wir aus. Erzählen Sie noch ein bisschen von diesem Buch, das wir ja dann vielleicht jetzt gleich lesen könnten.
Ja, genau. Es ist eine lange Geschichte, wie der Text entstanden ist. Wie gesagt, zuerst auf Polnisch, dann in den USA auf Englisch unter dem Titel In Quest for Life. Im Deutschen haben wir den Titel gewählt, Brechen wir aus. Das ist ein Zitat, das hier Leocadia Justmann gesagt hat in diesem entscheidenden Moment am 18. Januar 1945, wo dieser unheimliche Mut der beiden Leocadia und Marisha zum Ausdruck kommt. Ihre Geschichte ist unglaublich fesselnd, weil sie ja mit der Frische einer 23-Jährigen schreibt und unmittelbar diese Charaktere schildert in unzähligen Grautönen. Da gibt es kein Schwarz und Weiß bei ihr. Alle Menschen haben Schwächen und aber auch Stärken. 8 dieser Helferinnen sind, also 5 Polizisten und 3 Frauen, sind seit 1980 in Yad Vashem als gerecht unter den Völkern anerkannt. Nur bis vor kurzem hat in Österreich niemand davon gewusst.
Mhm. Wie haben Sie eigentlich selbst reagiert, als Sie sozusagen diesen Fund gemacht haben? Sie sind ja jetzt schon lange in der Holocaust-Forschung aktiv. Als wir davon gehört haben, haben wir gleich gesagt, oh, das ist wirklich sehr, sehr außergewöhnlich.
Ja, wir konnten es nicht fassen. Von den Gedichten hat selbst ihr Sohn nichts gewusst. Also die polnischen Gedichte haben sich in ihrem Nachlass erhalten. Die deutschsprachigen Gedichte sind in der Familie nicht erhalten geblieben. Wir konnten es tatsächlich nicht glauben. Und jetzt ist gestern sogar auch noch ein Interview mit ihr aufgetaucht. Das ist, auch der Sohn wusste nichts davon. Also es warten noch mehrere Überraschungen auf uns.
Weiterhin diese bedeutende Zeugenschaft, und so wichtig ist sie. Diese bislang unbekannten Gedichte jetzt dazu der Holocaust-Überlebenden Leocadia Justmann. Wir haben den Leiter des entsprechenden Forschungsprojekts in Innsbruck gehört, Dominik Martel. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Alles Gute. Und jenes Buch nochmal von Leocadia Justmann, Brechen wir aus, ist als E-Book im Tirolia Verlag erschienen.